Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer September-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. In dieser Sendung wollen wir uns ganz den Frauen widmen, welche unsere eigenen politischen Ideen geformt, uns inspiriert und gestärkt haben. Wir wollen uns explizit den drei Anarchistinnen Louise Michel, Lucy Parsons und Heijin Zen widmen. Gemeinsam mit euch wollen wir in deren Lebensgeschichten schauen und erkunden, welche Ideen und Forderungen sie aufstellten und welches ihre Kämpfe waren. Außerdem erscheint uns die Frage wichtig, was ihre Relevanz für heute, also für uns im Hier und Jetzt ist. Bevor wir beginnen, gibt's etwas Musik.
Vaya marginal, esto es pa ti, pa nosotros. This was dedicated to all of those living in the outer spaces who belong nowhere and everywhere at once. This for you and you and you. This is for the misfits, the mystics, the immigrants, the deviants. This is for the outcasts, working class, anyone who's been harassed or disgraced, a mixed race rebel since the sixth grade. This is for the non-conformists, transformers, shapeshifters, changemakers, gatekeepers, daydreamers, cagebreakers. This one's for the pioneers, ride queers, fierce femmes, gender benders, flexing on the frontiers, whose sex and race is unclear, unorthodox, a paradox, mismatch, parasocks, polyrock, and Afro-hawks. This is for the refugees, the black sheep, my butch queens, anomalies, my POC complexity, that piece of me that no one see, the part of you you wanna free, the piece that needs a remedy, give it all your energy, embrace your whole identity, you're a sacred recipe, essentially a specialty, embrace all of your mystery, fulfill your greatest destiny in planetary history. Come on, come on, outer spaces, infinity identity, break out the matrix. Cowards hate us, they fear the unknown and they can't explain us. Outer spaces, we crisscross borders on a daily basis. They armed and dangerous, take them to our universe, the power changes. Outer spaces, infinity identity, break out the matrix. We proud to say this, we love from outer spaces and our power's ancient. Outer spaces, we kicking down closets and we breaking cages. We bound for greatness, probably getting louder so the crowds embrace us.
Afuera del espacio que nos traigan el calvario. Nosotras somos flecha de un indígena volando. A nosotros no nos fuman, somos árbol. We grew up in the in-between, the unknown had no sorrow. Out of space for the wicked and the good. Magic makers from the hood. We be straight up Robin Hood. Golden nugget in my pocket. Poetry rose. Thunderbolted from a locket of a palpitating heart. Got a bit of a shock. Starry constellations was all I saw. Figured it was the gods who gave me back this art. To combat all the lies. The bullet and the cries. Of the wise brought me back to life. So after all the struggle, the strife and all the hassle, freedom could be my life, my daughter and my wife.
Outer spaces, infinity identity, break out the matrix. Cowards hate us, they fear the unknown and they can't explain us. Outer spaces, we crisscross borders on a daily basis. They armed and dangerous, take them to our universe, the power changes. We blasting off for the Sally Ride astronauts who couldn't tell their story till it was an afterthought. We pass the torch and create the space.
space. So every generation doesn't have to reinvent the wheel, the last one innovates. For the astrophysicists like Maslin, Ottman, extraterrestrial ambassador, connected to the stars like the Tana Atom. Walls are constructed by NASA and NAFTA, militarize our lives, feeling so ostracized. Borderland of borderland, address it with a forward sense. Identities are sort of dance. Sometimes I feel like I'm an alien life form, for the Maryland Bucks and the Laura Whitehorn, to defy the white norm. For landless people finding famine and star patterns, so with men up from Mars and women from Venus, I'm part Saturn.
Outer spaces, infinity, identity, break out the matrix.
What a liga, yeah.
We proud to say this. We hail from outer spaces and our power's ancient.
What a liga, yeah.
Outer spaces, we kicking down closets and we breaking cages.
What a liga, yeah.
We bound for greatness. Proudly getting louder so the crowds embrace us.
Espacial, especial, extrasensorial. Ultra natural, poder sideral, fuerza para crear. Ante la crisis, análisis de clitoría, haciendo énfasis con frenesí, apocalipsis en síntesis, son cinco citas aquí, regenerando oasis de pensamiento, de sí y elisis, de mí para ti, pura neurosis, metamorfosis, de cabo en parálisis, del otro mundo, del hoy y la hora, batalladora, mujeres maravillas, de carne y hueso, creando procesos, haciendo progreso, amando y por eso, fucking free en exceso, yo, demasiado queer to hippo nation, demasiado hippo for queer templo. Demasiado black for Latin heritage. Demasiado Latin for black cast.
We don't belong anywhere.
Call home everywhere.
We don't belong anywhere.
Call home everywhere.
We don't belong anywhere.
Call home everywhere.
In the outer spaces.
Willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Das war die Outer Spaces Crew mit dem Lied Outer Spaces. Wir möchten uns der ersten Person der heutigen Sendung widmen. Und diese ist Louise Michel. Aber wer ist eigentlich Louise Michel? Und wann hat sie denn überhaupt gelebt?
Also Louise Michel wird am 29. Mai 1830 als Tochter einer Dienstmagd und des sogenannten Hausherrn auf dem Schloss Beaucourt im Nordosten von Frankreich geboren. Und da die Eltern quasi aus unterschiedlichen sogenannten Klassen kommen, wird sie bei den Eltern ihres Vaters erzogen, hat aber bis zum Tod der Mutter eine sehr enge Beziehung zu ihr und genoss eine liberale Erziehung. Sprich, sie macht eine Ausbildung zur Lehrerin und beendet das mit einem Staatsexamen. Aber als sie 1852 quasi einen Eid auf den Staat ihrer Ausbildung beenden soll, weigert sie sich, eben weil Frankreich eine Monarchie ist.
Okay, spannend. Das ist ja schon mal ziemlich mutig für eine Frau ihrer damaligen Zeit. Was sind denn eigentlich ihre Ideen und in welche Kämpfe ist sie verwickelt?
Also bei Louise Michel ist es spannend zu sehen, dass sie sich über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse politisiert, und zwar durch die arme Landbevölkerung, die sie quasi umgibt. Und sie erkennt eben auch schon ganz früh so diese Parallelen zwischen Menschen- und Tierleid und der damit verbundenen Gewalt. Und Louise ist ab 1867 aktiv bei den revolutionären Blankisten. Das erkläre ich kurz. Blankismus bezeichnet eine Lehre, die ist entwickelt worden von Louise Auguste Blanqui, nach der eine soziale Revolution von oben, nämlich durch die Verschwörung einer kleinen, hochkonspirativen Gruppe ohne Massenbasis herbeigeführt werden könne. Und sie ist dort aktiv und demonstriert unter anderem in Paris gegen Napoleons Krieg gegen das Königreich Preußen. Und dort erlebt sie auch bei diesen Demonstrationen so ihre erste Gewalterfahrung und wird unter anderem von der Polizei niedergeknüppelt. Jetzt erkläre ich mal kurz, wie es halt zu diesen Pariser Barrikaden kommt. Das Kaiserreich kollabiert 1870. Und die danach gebildete bürgerliche Regierung führt den Krieg fort und sieht sich eben gezwungen, die Bevölkerung von Paris gegen die Preußen mit Kanonen zu bewaffnen. Und 1871 wird Paris von preußischen Truppen belagert und die konservative Zentralregierung schließt zwar Frieden mit Preußen, aber während in Paris sich quasi nun eine eigene kommunale Verwaltung gebildet hat, entscheiden die sich, bestehend aus Blankistinnen und Anarchistinnen, die Fortsetzung des Krieges quasi aufrechtzuerhalten und über und darüber eben die Erhaltung ihrer Freiheiten zu bestimmen. Und die bürgerliche Regierung will aber der Pariser Bevölkerung die Kanonen quasi wieder abnehmen und schickt dazu 2 Bataillons Soldaten in das Gebiet. Und das ist so ein besonderer Moment, weil sich da eben die Pariser Frauen sich zwischen die Soldaten und die Kanonen stellen. Und als die Soldaten den Befehl zum Schießen bekommen, wenden die Soldaten sich quasi gegen ihre eigenen Generäle und stellen sich auf die Seite der Bevölkerung von Paris. Und das ist so dieser historische Augenblick, wo eben zum ersten Mal in der Geschichte ArbeiterInnen die Regierung übernehmen und eine sogenannte Rededemokratie errichten. Und die Rededemokratie war damals bei Anarchistinnen eben ein sogenanntes Vorbild für eine Basisdemokratie, wo Paris quasi nach sozialistischen Vorstellungen verwaltet wurde. Es gab Enteignungen von Teilen des Bürgertums. Enteignungen und Teile des Bürgertums wurden übernommen. Es gab eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche. Und auch in der Zeit entstanden die ersten großen feministischen Massenorganisationen und Demonstrationen vor allen Dingen. Louise war eine zentrale Gestalt der Pariser Kommune, wie aber auch viele andere. Sie war während des Aufstands nicht nur, es gab zu einem blutigen Niederschlag nach 71 Tagen und Louise Michel war damals nicht nur aktiv und hat verwundete Soldatinnen bzw. eigene Kommunadistinnen gepflegt, sondern sie sich angeschlossen und hat sich bewaffnet und hat den Kampf mitgeführt.
Du hast ja eigentlich gerade auch schon gesagt, dass da ganz viele Frauen beteiligt waren. Und vielleicht ist das auch manchmal so ein bisschen so eine Verzerrung von Geschichte, dass wir dann diese eine Person so rauspicken und der so eine besondere Bedeutung beimessen. Aber ja, sie hat halt auch viel niedergeschrieben und legt das ja in ihren Memoiren auch immer wieder dar, dass sie sozusagen ohne die Gefährtinnen um sich herum auch niemals da hätte hinkommen können, wo sie war. Um dennoch bei dieser einen Person zu bleiben, würde ich dich gern fragen, was jetzt eigentlich so konkret für dich die Bedeutung von der Person Louise Michel ist.
Also was ich besonders finde an ihr, ist eben ihre speziesübergreifende Solidarität. Also sie hat halt schon früh, wie ich schon vorhin erwähnt habe, nicht nur die Gewalt an Menschen und Tieren erkannt, sondern eben auch die Ausbeutung von Frauen ganz stark mit in ihren Kampf eingebunden. Und es gibt eine Geschichte von einer geretteten Katze während der Barrikadenkämpfe. Und das würde ich gerne mal kurz zitieren. Also sie schreibt in ihren Memoiren, dieses Kapitel werde ich mit der Anschuldigung beenden, die manche Freunde, Augenzeugen gegen mich erhoben haben. Man sagt, ich sei bei der Barrikade Peronet in Neuil mit allzu großer Selbstverständlichkeit einer in Gefahr geratenen Katze zu Hilfe geeilt. Also sie sieht in ihrer Erinnerung jedoch die Rettung einer Katze nicht als Problem, sondern eben vielmehr als eine Notwendigkeit. Und sie sagt weiter, nun ja, aber deswegen habe ich doch nicht meine Pflicht versäumt. Das arme Tier kauerte in einem Winkel unter platzenden Schrapnells, das ist halt eine Form von einer Granate, und schrie wie ein menschliches Wesen. Mein Gott, ja, ich habe die Katze geholt, aber das hat keine Minute gedauert. Ich habe sie einen Schritt weiter abgesetzt, wo sie einigermaßen in Sicherheit war. Und was ich an ihr auch noch spannend finde, es gab dann auch noch ein Attentat auf sie, also ein reaktionärer Attentat, hat während des Vortrags von 2000 Menschen auf sie geschossen und 2 Kugeln trafen sie und sie wurde schwer verletzt im Krankenhaus operiert. Und sie überlebte den Eingriff, ein Teil von dem Projektil blieb trotzdem weiterhin in ihrem Kopf, aber auch als es dann zur Anklage kam, unterstützte sie sie unterstützte den Attentäter in dem Sinne, dass sie eben diese staatlichen Repressionsorgane nicht traute und nicht als Nebenklägerin in dem Prozess auftrat. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und sie machte eben weiter ihre politische Arbeit. Und sie hatte mehrere Verhaftungen. Sie wurde in Psychiatrien eingewiesen und auch verbannt. Sie wurde verbannt in eine Kolonie in der Nähe von Australien und hat auch dort dann angefangen, sich solidarisch mit der indigenen Bevölkerung zu solidarisieren und war halt immer aktiv, egal was ihr passierte.
Wir sind zurück im Studio. Wir haben zuletzt über die Kämpfe und auch Ideen von Louise Michel gesprochen. Tatsächlich sind diese Kämpfe ja auch schon einige Jahre her. Und ja, unsere Frage an uns selbst war, was eigentlich die Relevanz dieser Frau oder dieser Frauen und ihrer Ideen und Forderungen für uns heute ist.
Also Louise Michel sieht eben klar eine Verbindung zwischen Ausbeutung von Tieren und der Unterdrückung von Frauen. Und ich finde das auch heutzutage noch ein total relevantes Argument, beziehungsweise ein Thema, wo es sich wirklich lohnt, sich aktiv dagegen einzusetzen. Und wie gesagt, damals, ne, 1880 hatte sie eben schon diese ganzen unterschiedlichen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen im Kopf und hat sich eben auch in ihren Memoiren, die wirklich sehr lesenswert sind, auch total gut diesbezüglich ausgedrückt. Die zeigt eben auf eine eindrucksvolle Weise ja, ihre eigene Einstellung und ihre, wie gesagt, ihre Solidarität gegen alle Unterdrückungsformen. Vom, egal welchen Spezies, Geschlecht, Herkunft und Klasse. Und das war auch, glaube ich, so diese Hauptantriebsväter ihres Denkens und Handelns. Und jetzt mal ein kleiner Werbeblock. Es gibt ja die Libertären Tage, die am Sonntag, also heute quasi beginnen. Und es gibt einen Vortrag über dieses Thema, das nennt sich Gefährtinnen für eine befreite Welt. Es geht um Anarchie und Tierbefreiung und der findet am 19. September ab 20.30 Uhr im Kuku-Liederstadt im Rahmen der Libertären Tage, falls ihr euch da noch ein bisschen ausführlicher informieren wollt. Und da geht es eben auch um diese Strömungen und noch übergreifende Strömungen zwischen Anarchismus und Tierbefreiung. Und es gibt auch ein deutschsprachiges Magazin, das nennt sich Tierbefreiung. Und in der Ausgabe 102 geht es eben auch genau um dieses Thema, um diese Überschneidungen und über die Forderungen zwischen Tierbefreiung und Anarchismus.
la nota amarga de la jornada.
Willkommen zurück beim Coloradio. Wir haben gerade unsere erste berühmte Frau und Anarchistin dieser Sendung vorgestellt, Louise Michel. Und trotzdem bleibt auch eigentlich die Frage noch so ein bisschen im Raum, was eigentlich die Beziehung zwischen Feminismus und Anarchismus ist. Weil sich diese Frauen ja auch nicht konkret als Feministinnen definiert haben. Und ja, wie kommen eigentlich die beiden zusammen? Kannst du uns deine Antwort geben?
Ja, also Emma Goldman hat 1897 in einem Interview auf die Frage, was der Anarchismus Frauen verspricht, gesagt, er enthält alles für Frauen, Freiheit und Gleichheit, alles, was Frauen jetzt nicht haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir schon einräumen, dass gerade moderne frühanarchistische Schriften, wie unter anderem von Proudhon, also explizit antifeministisch waren. Da war ganz klar patriarchale Familie, das grundlegende Element einer gesellschaftlichen Organisierung. Und das Krasse war auch noch, dass Proudhon das auch begründet hat, dass er nicht nur denkt, dass Frauen körperlich, sondern auch geistig dem Mann unterlegen waren. Also ja, nicht gerade besonders emanzipiert. Diese antifeministische Familienkonservatismus, den greift auch Antje Schrupp, die schreibt ganz viel aus so feministischer Perspektive über den Anarchismus auf. Und die hat in einem Buch geschrieben, dass die Erste Internationale für sie eher eine antifeministische Organisation war, weil bei diesen beiden Kongressen 1866 in Genf und 1867 in Lausanne eigentlich nur Männer beteiligt waren, die dann aber über Frauen geredet haben und vor allem über die Frage, ob Frauen arbeiten dürfen. Und da haben sie sich erstmal ganz klar dagegen ausgesprochen.
Wow.
Auf jeden Fall. Da muss ich auch so lachen. Antifeministische Organisation. Und krasserweise, also was wahrscheinlich auch eher zeitgemäß, aber wurden so eine konventionellen Rollenverteilung tatsächlich auch von anarchistischen Theoretikern eher mit so einem natürlichen Verhaltensmustern begründet. Also Frauen wären eben unselbstständig in ihrer Persönlichkeit und hätten eben einen fürsorglichen Instinkt und einen Wunsch nach Mutterschaft. Und dementsprechend wurden sozusagen Rollen zugeschrieben und damit auch gar nicht als irgendein Problem wahrgenommen, sondern das war in deren Logik sozusagen das, was Frauen eigentlich auch tun wollten. Ja, dem war nicht so. Eigentlich haben sehr viele Anarchistinnen diese Perspektive überhaupt nicht geteilt und haben ihr Leben vor allem nicht determiniert an natürlichen Eigenschaften oder irgendwelchen zugeschriebenen Bedürfnissen geführt, sondern sich davon ganz klar emanzipiert. Und man muss jetzt auch zur Rettung der Ehre sagen, dass nicht alle männlichen Theoretiker so frauenfeindlich und antifeministisch waren. Also zum Beispiel Elise Reclus hat sehr früh in sehr umfangreichende Herrschaftskritik formuliert, in der ganz klar auch patriarchale Herrschaft mit als Punkt sozusagen aufgeführt war. Ja, aber eben trotz dieser doch durchaus antifeministischen Einstellung innerhalb so dieser anarchistischen Theoretiker und auch innerhalb der Bewegung eigentlich, war es trotzdem so, dass sehr viele Frauen sich ganz klar dagegen organisiert haben. Und dafür bot dann der Anarchismus trotzdem so einen ganz grundlegenden Rahmen, weil er eben auf diese individuelle Freiheit formulierte. Und das war ja eigentlich das, was Frauen angesprochen hat, ne? Während sozusagen erstmal Anarchisten in erster Linie Staat, Kapitalismus, Armee und Religion als so einen Ausdruck von dem ausbeuterischen und autoritären Gesellschaft ausgemacht hatten im 19. Jahrhundert, fand natürlich dieses individuelle Bedürfnis der Frau auch Ausdruck in dem Wunsch, sich von einer Freiheit von dem Mann, von Ehe, Küche und Kindern zu erkämpfen. Und deswegen hat sich dann tatsächlich da auch so eine eigene Ideen und Gedanken entwickelt. Also weil wir haben ja trotzdem damals auch so liberale Traditionen im Feminismus, die zwar für eine weniger hierarchische Organisation der Gesellschaft waren, aber tatsächlich ja eher so repräsentative Verfassungen und so wirtschaftliche, harmonische Forderungen hatten. Also Sachen, die jetzt Anarchistinnen nicht teilen. Und wir hatten auch eine damals auch schon aufkommende sozialistische Feministin, die aber auch den Staat nicht unbedingt in Frage stellten. Also war ganz klar, dass es hier nochmal eine Strömung gab, die eben klare feministische, aber antistaatliche Forderung formulierte. Also so ein ganz klassisches Beispiel ist ja diese Wahlrechtsdebatte, dass eben die bürgerlichen Frauen sich damals für das Wahlrecht eingesetzt haben, aber vor allem die anarchistische Bewegung ja sehr geprägt war von migrantischen Kontexten und Migrantinnen zum Beispiel in den USA sowieso nicht wählen durften und dementsprechend auch da von sich überhaupt nicht angesprochen fühlten. Genau, und ja, also deswegen werden wir auch, wir reden ja, bisher haben wir von sozusagen bekannten Anarchistinnen gesprochen und reden aber ja heute oft darüber, dass es eine, also von anarcho-feministischen Gedanken oder Ideen, also sie haben sich tatsächlich damals ja nicht als Feministin betrachtet, sondern das war ein ganz klar bürgerlicher Begriff, sondern genau, waren eben aber eigentlich trotzdem Anarchistinnen, die feministische Ideen hatten, aber hätten das wahrscheinlich sehr weit weggewiesen, sich als Feministin damals zu bezeichnen. Ja, und tatsächlich ist natürlich auch diese anarchistische Feminismus keine homogene Strömung, sondern auch sehr divers. Also wir haben, also genau, die Frage der Befreiung wird ja sehr unterschiedlich diskutiert. Zum Beispiel Emma Goldman und Lucy Parsons sind ein gutes Beispiel dafür über die Frage, ja, so diese individuelle Befreiung in der offenen Beziehung versus die Arbeiterin, die überhaupt gar nicht den Rahmen hat, eine offene Beziehung zu führen oder die letztendlich, selbst wenn sie offene Beziehung führt, diejenige ist, die dann austragen muss, dass sie halt ständig schwanger wird, aber eigentlich auch arbeiten gehen muss. Also da sind schon auch ganz spannende Kontroversen. Genau, aber ich denke auf jeden Fall, heute ist es wichtig, genau diese Verbindung auch zu sehen und auch stark zu machen und ganz klar auch für einen anarchistischen Feminismus einzutreten.
While the ghost of Emma Goldman watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road. The ghost of Emma Goldman watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road. The things you didn't say, you taught me all there is to know about forgetting. With a look so far away, I couldn't see your eyes at all beneath the shine. As the real and imaginary histories commingle in our small talk evasion and our trying to be gentle, you find it hard to take boys seriously, and I love you, I say nothing. While the ghost of Emma Goldman watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road. The ghost of Emma Goldman watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road. Ooh, oh, 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 oh. Ooh, abba-do, 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 bam. Ooh, abba-dang, dang, dang. Ooh, oh, oh. Watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road. The ghost of Emma Goldman watches over us in silence from the Chinese restaurant across the road.
Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir beschäftigen uns heute mit historischen Anarchistinnen und der nächsten Frau, der wir auf die Spuren gehen wollen, ist Lucy Parsons. Magst du uns kurz erzählen, wann sie gelebt hat und was sie politisch geprägt oder wovon sie politisch geprägt wurde?
Ja, gerne. Also Lucy Parsons wurde 1852 in Waco in Texas geboren und wie der Zeitraum wahrscheinlich schon klar macht, ist es die Zeit, wo die Sklaverei noch nicht abgeschafft wurde. Und sie kommt tatsächlich selber auch aus einem Sklavenkontext. Ihre Mutter war Sklavin gewesen. Das heißt, sie erlebt in ihrer Jugend den amerikanischen Bürgerkrieg und dann auch seine Nachwirkungen mit dem Ku Klux Klan in Texas. Sie lernt dann später Albert Parsons, Das war ein junger Drucker und ehemaliger Aufklärer in der Konföderationsarmee, der sich da radikalisiert hat, und den heiratet sie dann 1871 und dann ziehen sie nach Chicago, um wahrscheinlich dieser rassistischen Lebensrealität in Texas da zu entfliehen. Und in Chicago lebt sie dann in so einer eher von deutschen Migranten dominierten Nachbarschaft und fängt an, sich dort politisch zu betätigen. Also erst geht denen ihr Weg eigentlich so zusammen. Die sind dann in dieser Workingsman Party und schreiben so Zeitungsartikel. Und 1877 kommt es dann zu einem großen Eisenbahnerstreik. Und das ist für Lucy so ein Moment, wo sie auch selber schreibt, dass sie sozusagen während diesem großen Eisenbahnerstreik das erste Mal so in diese Arbeiterfrage interessiert bekam und ihr das so richtig aufgegangen ist, dass es das eigentlich so ein bisschen die Kernfrage ist. Und sie hat sich dann eigentlich sie hat sich dann erstmal angefangen, gewerkschaftlich zu organisieren, hat sich da sehr hervorgetan in dem Versuch, Frauen zu organisieren. Damals war sie die Sprecherin der Working Women's Union und war aber auch immer gemeinsam mit Albert zusammen politisch aktiv. Es gab dann in der sozialistischen Bewegung so einen Richtungsstreit, und zwar ging es um die Frage der Radikalität und ob die Arbeiterinnen sich bewaffnen sollten, um gegen die Angriffe der Polizei vorzugehen, die damals eben immer gegen streikende Arbeiterinnen vorgegangen ist, wo es auch immer wieder Tote gab. Also die Frage war, in welcher Radikalität kämpfen wir da zurück? Und in diesem Richtungsstreit hat sie sich eigentlich so mit maßgeblich politisiert. Also sie war dann eigentlich mit einer der militantesten Sprecherinnen, dem eher militantesten Teil der Bewegung. Das heißt, sie hat dann so ab in den 1883er Jahren so angefangen, sich auch selbst als Anarchistin zu verstehen und eher so direkte Aktionen am Arbeitsplatz, Streiks, Boykotts und so gewerkschaftliche Organisierung so als so wichtige Mittel für sich zu sozusagen so da rauszufinden. Die waren dann auch beide damals in diesem Socialist Revolutionary Club und haben damals ein sehr radikales Manifest geschrieben, was für diese Zeit unglaublich progressiv war, weil es eben auch Forderungen gegen Rassismus, für sexuelle Gleichberechtigung, säkulare Bildung mit formulierte. Und das war für die damalige Zeit auf jeden Fall weit voraus.
Krass, also finde ich total krass, alles nur mal so, so zu hören. Kannst du es nur mal so auf den Punkt bringen, was ihre Forderungen waren?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil sie hat sich auch sehr verändert in ihrem Leben und es gab sehr prägende Ereignisse. Also zum einen hat sie sich erstmal ganz klar radikalisiert in dieser Form zur Propaganda der Tat, in der sozusagen Militanz ein sehr wichtiges Mittel war, was sie aber in späteren Jahren auch nochmal überdacht hat, wo es ja auch ein Richtungswechsel innerhalb der anarchistischen Bewegung war, eher hin zu einer gewerkschaftlichen Organisierung, einer syndikalistischen Organisierung, weil die Repression einfach zu groß geworden ist und auch die Wirksamkeit dieser militanten Mittel als einziges Mittel eben nicht wirkmächtig genug waren. Aber was vielleicht wichtig war in ihrem gewerkschaftlichen Kontext damals, war, dass sie sich beteiligt haben an der Durchsetzung des 8-Stunden-Arbeitstags. Und das war damals eine große Kampagne, die eben in Chicago begonnen hat und auch sehr tragisch erstmal dort relativ schnell endete. Die Kampagne war eigentlich sozusagen USA-weit geplant und Chicago war damals ein relativ großes Zentrum für Anarchistinnen, die sich dort organisiert haben. Es gab dort die sogenannte Haymarket-Affäre. Ich hole da jetzt nicht so aus, das müsst ihr gerne mal woanders nachlesen, weil so viel Platz haben wir in unserer Sendung nicht. Es ist eine Bombe geworfen worden, es wurde ein Polizist und viele andere Menschen verletzt und getötet. Daraufhin gab es eine riesen Repressionswelle, wo willkürlich 8 Anarchisten oder sozusagen so Gewerkschaftsführer damals festgenommen wurden, unter anderem Albert Parsons. Der wurde dann auch hingerichtet, als einer von denen, die hingerichtet wurden. Und sie hat damals eine Riesenkampagne gestartet und hat es damals durch die USA getourt und auch außerhalb der USA und hat sozusagen diesen ganzen Justizskandal quasi weitergetragen. Das heißt, das ist dann was, was ihr Leben sehr prägt. So, prinzipiell muss man sagen, hat sie unglaublich viele Texte geschrieben. Sie hat sich sehr stark mit der Rolle der Frau und in diesen ganzen Lohnarbeitsunterdrückungsverhältnissen auseinandergesetzt. Sie hat sich mit dem Thema Rassismus auch aus einer eigenen Betroffenheit wahrscheinlich, also dem, was sie da wahrgenommen hat, mit beschäftigt. Und ganz klar auf jeden Fall diese gewerkschaftliche Organisierung. Das heißt, sie kommt später dann auch wieder zurück dahin und ist deshalb nicht zufällig mit eins der Mitbegründern der IWW. Das heißt, das ist eine Gewerkschaft, Industrial Workers of the World, die eben damals Arbeiterinnen als eine Klasse begreift und nicht als Berufsgruppen organisiert. Und die mobilisiert explizit Frauen, ungelernte Arbeiterinnen, Migrantinnen und verwendet auch die direkte Aktion als Mittel des Arbeitskampfes. Und das ist natürlich alles Sachen, die genau das sind, wofür Lucy Parsons sich eigentlich ihr ganzes Leben lang eingesetzt hat.
Mhm. Danke für die Infos. Ich finde es auch immer total erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit heutzutage Menschen einen 8-Stunden-Arbeitstag haben und dass eben wie damals 1880 echt Menschen dafür gestorben sind bzw. ermordet wurden. Wie siehst du das? Welche Relevanz hat denn Lucy Parsons heute für dich? Oder siehst du da so übergreifende Sachen, die wieder aufgegriffen werden können?
Ja, ich glaube, du hast das gerade schon ganz gut gesagt, ne? Dass eben damals Menschen dafür gestorben sind und heute Leute denken, sie müssen so ganz unglaublich flexibel sein. Ich denke einfach so solange es Kapitalismus gibt, diese Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisierung ist, denke ich, was auch in der Konsequenz und in der Radikalität, die damals eigentlich stattgefunden hat, was ja heute in gewerkschaftlicher Organisierung eigentlich kaum noch stattfindet, ist, denke ich, was, wovon wir uns auf jeden Fall was mitnehmen sollten.
Es gibt Grafhäuser und Wein.
Und im Wellenbad gibt's Wölfe.
Es gibt Arbeitslosenzahlen.
Und am Stellenmarkt gibt's Stellen.
Es gibt Normen und Tarife.
Und die Charts und die Show.
Und Zölle und Patente.
Und Geld gibt's sowieso.
Die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Was gemacht ist. Und bis da und dahin aus Notwendigkeit. Und der Rest ist Utopie. Es gibt Krisen und Kredite.
Und Profite und Patente.
Und die Renten und die Grenze.
Und die Reisedokumente.
Und der Salon.
Und ein Halsband für Schweine.
Und das ist, warum ich meine,
die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Und bis da und dahin aus Notwendigkeit. Und der Rest ist Utopie. Zahlungsbestimmungen und dafür ein Formular
und Mahnungen und Fristen
und das Abrechnungsjahr,
Fernsehen und Statements,
die alle in Gefallen
und Banken und Ämter
und alles im Allgemeinen.
Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Es gibt viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Es gibt viel zu viel Ärger. Meine Steuer.
Sie erklärt sich mir nicht.
In Brüssel sitzt ein Ungeheuer.
Das im Rätsel zu mir spricht.
Ich verstehe nur so viel. Geld ist Tyrannei. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen. Es geht um
die ganze Bäckerei.
Denn die Welt
ist was
Gemachtes.
Und du kriegst eine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und da.
der Rest ist Utopie. Viel zu viel Ärger und viel zu viel Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu viel Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu viel Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu viel Wut.
Das waren Mona und Hummel mit dem Lied Utopie. Willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. In der letzten Dreiviertelstunde haben wir über Louise Michel und Lucy Parsons und auch über die Beziehung von Anarchismus und Feminismus gesprochen. Die beiden Frauen, die wir vorgestellt haben, waren ja jetzt einmal im europäischen Kontext, also Louise Michel als Kommunardin in Paris und im Kontext der Vereinigten Staaten aktiv. Und wir wollen jetzt einfach nochmal einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Perspektive betrachten, über die, also ich kann nur von mir selber sprechen, ich eigentlich kaum was weiß, weil sie eigentlich so in diesen ganzen Betrachtungen zu Anarchismus und berühmten Anarchistinnen selten Beachtung findet. Wir wollen uns dem Thema China widmen und ganz speziell einer Anarchistin, die da gelebt und gewirkt hat. Magst du uns kurz die Person vorstellen und das vielleicht so ein bisschen einordnen, was zu der Zeit da los war? Und wie es dazu kam, dass sich Menschen anarchistischen Ideen gewidmet haben.
Ja, tatsächlich ist es eigentlich ganz spannend, diese ganzen unterschiedlichen Kontexte irgendwie so mitzudenken oder müssen wir irgendwie, ne? Also es ist sozusagen der Beginn der Globalisierung oder also ein weiterer Schritt in der globalisierten Welt, der einherging mit kolonialen Eroberungen. Und das ist halt auch in China der Punkt, dass es eigentlich zu dieser damaligen Zeit so ein kolonialer Raum ist mit unglaublich vielen Umbrüchen und neuen Einflüssen. Also vor allem ganz viel so theoretische Gedankenmodelle kommen aus verschiedensten Teilen der Welt, die eben diese Missionare dann damals mitbringen nach China und prägen da so ein bisschen die intellektuelle Entwicklung. Und in diesem Kontext wird 1884 He Jianzhen geboren und tatsächlich ist so über ihr eigentliches so Leben gar nicht so viel bekannt. Sie heiratet 1904 Liu Shipei, das ist damals ein renommierter klassischer Gelehrter, das auch so ein bisschen crazy, weil seine Schwester war bereits mit ihrem Bruder verheiratet. Das waren damals so Arrangements, die so Familien getroffen haben. Und die beiden sind dann erst nach Shanghai gegangen, wo Hei in der patriotischen Frauenschule studiert hat. Und 1907 sind sie dann gemeinsam nach Tokio ins Exil gegangen und haben dort andere chinesische Revolutionärinnen getroffen. Tatsächlich war damals Tokio so ein Ort eben wie vielleicht London, wo ganz viele Leute hin ausgewandert sind und das dann so Exil-Communities gab oder andere so große europäische Städte. Das war so Tokio damals für China. Da haben relativ viele chinesische Studierende eben ihre politischen Aktivitäten dort bereits ab 1905 wurde damals so ein Revolutionsbund gegründet, haben sich dort organisiert. Das war noch eher so national geprägt, diese Bewegung, eben auch aufgrund dieser, was ich vorher sagte, so kolonialen Kontexte. Und aber es gab innerhalb der radikalsten Studierenden damals eigentlich dann schon so eine allgemeine politische Wende und es wurde sich immer so mehr dem anarchistischen Ideen zugewendet. Und genau, also Hei kam dann in Tokio mit eben anarchistischen Perspektiven und auch Persönlichkeiten, auch aus der japanischen anarchistischen Bewegung in Berührung. Und das ja wahrscheinlich Wichtigste oder das Charakteristischste von ihr, was wir kennen, sind ihre Essays, die sie geschrieben hat in einem Zeitraum von 1907 bis 1908. Und dort formuliert sie sehr umfassend ihre politischen Ideen, so und Theorien. Und es wird auch so sichtbar, was sie so beschäftigt, wohin sich das so entwickelt. Und darin reagiert sie vor allem eben auf diese sich damals verändernde moderne kapitalistische Welt und diese Vorstellung vor allem auch ihrer männlichen, damals feministischen Zeitgenossen. Und sie kritisiert traditionelle und vor allem sich auch verändernde Lebenssituationen der Frau in der chinesischen Gesellschaft. Und sie verknüpft eben diese Kritik an der Unterdrückung der Frau auch immer mit der kapitalistischen Ausbeutung.
Wie ist es so, wenn du diese Texte liest? Kannst du daran gut anknüpfen oder stellen die so ein komplett anderes Lebenskonstrukt, Gedankenkonstrukt dar? Also was sind so die Themen und sind die auch in so einem europäischen Kontext verständlich?
Ja, fand ich eigentlich schon. Also sie hat halt, sie war ja selber Herausgeberin dieser Zeitung. Die hieß, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, TNG oder Yi. Und das heißt übersetzt natürliche Gerechtigkeit. Und das war so eine Halbmonatszeitschrift, die sie rausgebracht hat. Davon gab es 12 Ausgaben von 1907 bis 1908 und dann wurde die verboten. Und tatsächlich war das damals eigentlich so mit das führendste und einflussreichste Medium für die Verbreitung von radikalen Ideen wie Feminismus, Sozialismus, Marxismus, Anarchismus. Und also auch eben damals noch in der letzten Qing-Dynastie, bevor es sozusagen dann da auch wieder revolutionäre Umstürze gab. Und sie hat eigentlich viele Artikel mit Liu Shipei zusammengeschrieben und erst, kollaborativ geschrieben, aber auch hat auch eigene geschrieben. Und erst dachte man immer so, ja, die hätte er alle geschrieben, weil die so mit Synonymen unterschrieben waren, aber eigentlich hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich doch ganz klar ihre Handschrift in den meisten Sachen war. Und ich fand, sie hat ganz klare Bezüge, also sie hat sich unglaublich viel ausgekannt. Zum einen dafür, das ist ja, was ich vorhin schon sagte, dass unglaublich viele Gedanken und neue Ideen nach China damals gekommen sind. Dass es, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass damals eben mit der Globalisierung und mit dem der Industrialisierung, vor allem in der Wende vom 18. zum 19., nee, vom 19. zum 20. Jahrhundert, so rum, ja, Zeitschriften, Bücher in einer Masse und Form produziert wurden, also das hat sich ja total verändert, also im Vergleich zu vorher. Das war eigentlich auch bei Lucy Parsons schon so, dass es unglaublich viele Zeitungen gab und alle eine eigene Zeitung rausgebracht haben. Und davon haben natürlich Leute unglaublich profitiert, weil man unglaublich viel lesen konnte. Man konnte unglaublich viele Bücher lesen und vor allem konnte man eben selber publizieren. Und das hat dann eben auch den Handlungsspielraum für Frauen unglaublich erweitert, dass sie selber ihre eigenen Bedürfnisse und Probleme an die Gesellschaft kommunizieren konnten, weil sie eben Zeitung rausbringen konnten. Und das ist was unglaublich Spannendes, was man immer so gar nicht auf dem Schirm hat, was aber unglaublich wichtig ist für diese Entwicklung. Und also sie ist unglaublich bewandert, sie kennt sich ziemlich aus. Sie hat tatsächlich, gibt's in der einen Ausgabe sogar ein Vermerk zu Emma Goldmans Mother Earth, die ja auch eine eigene Zeitung rausgebracht hat, wo man so sieht, wie global am Ende doch auch diese anarchistische Bewegung funktioniert hat und was so voneinander gewusst wurde. Das heißt, sie hat dazu deswegen glaube ich, sind da ziemlich viele Anknüpfungspunkte da und tatsächlich sind ja die Unterdrückungsverhältnisse in so einer kapitalistischen Welt irgendwie überall die gleichen und deswegen, das ist ja auch ein Punkt, warum eigentlich so insgesamt auch die anarchistische Bewegung so anknüpfungsfähig war, weil zum damaligen Zeitpunkt einfach diese strukturelle Ausbeutung und Unterdrückung was war, wozu alle quasi was zu sagen hatten, ne? Oder wo sich alle wiedergefunden haben. Ich kann dann später nochmal so ein bisschen das in den historischen Kontext auch einordnen, so also ihre feministische Kritik. Was ich aber noch einen Punkt fand, der spannend ist, den ich erstmal noch kurz sagen würde, ist, dass sie hat ja selber ihren Namen geändert. Also ihr eigentlicher Name war He Ban und sie hat also das ist immer so, weil das ja nach dem Vater benannt wird. Also sozusagen das Namensrecht ist immer so eine patriarchale Linie. Und deswegen hat sie den Namen gewechselt. und hat auch den Mädchennamen ihrer Mutter angenommen. Also sozusagen, sie hat sich einen ganz eigenen Namen gegeben und das war für sie eine ganz klare feministische Praxis, ne, die sie auch theoretisch in einem ihrer Essays beschrieben hat. Genau.
Du wolltest noch einen zweiten Punkt sagen?
Genau, also vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter auf diese, auf die feministische Bewegung oder die Frauenbewegung an sich in China. Die war sozusagen auf der einen Seite eher geprägt durch eine Oberschicht, durch eine gebildete, die so ganz klassisch bürgerliche Werte wie monogame Beziehungen, freie Ehepartnerwahl, Gleichberechtigung, Frauenwahlrecht und solche Aspekte sozusagen gefordert hat. Und das, also das hat sozusagen, war ganz klar in so einem eher nationalen Kontext gesehen. Es ging nicht um so eine individuelle Freiheit, sondern das ist damals in China ganz klar in so einem nationalen Kontext gesehen. Und tatsächlich war eben diese nationalistischen Debatten quasi der Punkt, an der diese Rolle der Frau thematisiert wurde. Das ist ganz spannend. Sie geht da sehr, also es gibt damals so viele männliche Feministen, die sozusagen, also das ist auch so eine, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben, das jetzt zu erklären, das ist so eine abgefahrene Konstruktion in diesem Kolonialismus, der ja damals sagt, okay, da kommen so Europäer hin, die sagen, diese Chinesen sind alle Barbaren, da müssen die Frauen ihre Füße so einbinden. Das war ja damals noch so eine Praxis in vor allem so höher gestellten Familien. Und da findet sozusagen so eine Emanzipation statt, als dann Männer anfangen, sich einzusetzen für die Gleichstellung der Frau, also chinesische Männer. Aber eben das eher in so einem, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie hier so also einmal diesen,
gegen diese kolonialen, genau, Anschuldigungen.
Genau, also genau. Und das ist irgendwie so ganz spannend, aber innerhalb dessen sind sie natürlich, fordern sie ganz klar so, oder sind alle so positiv gesinnt auch auf diese ganzen liberalen Werte, ne? Also trotzdem wollen alle so, ja, diese, also was aus dem Westen sozusagen als so positiv kommen, diese ganzen neuen Ideen, darauf referieren, also das finden sie dann trotzdem gut. Und das ist was eben, wo He Jinzhen ganz klar dann eine Position dagegen bezieht.
Wir hatten ja bei den beiden anderen Frauen dann auch nochmal rausgearbeitet, was eigentlich so unsere, was für uns die Relevanz heute ist. Also bei Louise Michel war das ganz klar diese spezienübergreifende Solidarität, wie das sie schon damals so herausstellt, aber was natürlich heute auch noch ein Riesenthema ist. Und ja, bei Lucy Parsons diese gewerkschaftliche Organisierungen auch in die migrantischen und eben auch die ArbeiterInnen ansprechend. Kannst du da bei He Jin noch was rausarbeiten, was so jetzt heute auch noch auf jeden Fall relevant ist und für dich da so ein Merkmal ist, was so raussteht?
Ja, ich denke schon, also vor allem für ihre Zeit, das habe ich für dich vielleicht noch ganz kurz anhängen, war sozusagen, dass sie eigentlich eine der wenigen, die überhaupt bekannt sind, die sich so ganz klar für so eine überhaupt proletarische Frauen eingesetzt hat. Ne? Also es gab keine proletarische Frauenbewegung, wie das halt in anderen Regionen war. Das kam dort in China erst so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und zur damaligen Zeit, wo sie geschrieben hat über die kapitalistische Ausbeutung der Frau, hat das eigentlich niemand thematisiert, sondern es war, wie gesagt, geprägt von den Sachen, die ich vorher gesagt habe. Und ich denke, was für sie sehr progressiv war, ist eigentlich tatsächlich diese umfassende Kritik, vor allem so einer liberalen Gesellschaftsvorstellung auch, also dass sie sich da nicht so blenden lassen hat wie andere Intellektuelle, die eben so eine westliche Welt als so Vorbilder sahen, sondern die da ganz klar diese imperialistischen Staaten kritisiert hat dafür, dass sie eigentlich nur neue Möglichkeiten für Unterdrückung, Lohnarbeit sozusagen aufmachen. Also dass auch ein Frauenwahlrecht diese kapitalistische Unterdrückung nicht aufhebt. So, das hat sie so ganz klar formuliert. Und was ziemlich spannend ist, sie hatten sehr, sehr komplexe Analysen, ne? Also sie hat eine sehr strukturelle Kritik. Also für sie ist sozusagen Frau eher so eine allgemeine Kategorie, die sowohl über den historischen Zeitraum geht, als auch tatsächlich über sozusagen alle Orte. Also es ist sozusagen nichts konkret, was sie jetzt nur in China kritisiert, sondern sie hatte so eine strukturelle Kritik daran. Und das ist sozusagen, fand ich, also unglaublich so eine intellektuelle Kritik, die sie da formuliert hat. Sie hat so eigene Kategorien entwickelt, die sozusagen einmal diese Gender-Frage aufmachen und einmal diese Lebensgrundlage. Also dafür hat sie sozusagen eigene Kategorien entwickelt, um diese ganze strukturelle Unterdrückung seit Jahrhunderten und eigentlich global gesehen von Frauen formuliert. Und damit ist sie, finde ich, unglaublich zeitgemäß und progressiv. Also ja.
When I walked into your house, I noticed that your couch had moved, and I wanted to ask you about it, but you were talking, so when you finished, I opened up my mouth, and you called me out for being bad at listening. So I wrote this song to tell you just how well that I can listen, and well, that I think that you are really cute. Maybe I should wait to tell you that I like you, but I don't really have too much to lose. And I could learn your favorite song and play it on my guitar, and I'll probably sing it all wrong, but it might catch your attention. And I don't know your favorite song, but it's probably by Mars Volta, because you said you really liked them when we talked, and I listened. Yeah, I listened. When I woke up in my bed, I wrote a list of all the things you told me last night that I had inside my head, like that yellow is your favorite.
So, unsere Sendung zu Anarchistinnen und ihren, oder Anarchistinnen waren ja alles Frauen, und ihren Kämpfen ist jetzt leider zu Ende. Wir haben, glaube ich, in der letzten Stunde ziemlich viele neue Informationen zusammengesammelt und spannende Perspektiven entwickelt auf die Frauen, die einerseits total stark geprägt waren von den jeweiligen Kontexten, in die sie geboren wurden, sei es der Rassismus, den sie erlebt haben, oder ja generell die Unterdrückung als Frau, oder dann wie bei Louise Michel der aufbrechende Bürgerkrieg. Aber ich glaube, was eigentlich auch ganz klar ist, wie mutig diese Frauen waren und wie unglaublich weit ihre Ideen der jeweiligen Zeit, in der sie gelebt haben, voraus waren. Also Ideen, die uns heute noch groß erscheinen, haben diese Menschen niedergeschrieben, formuliert und ja dann auch danach gelebt und gestritten. Und das ist was, was einfach unglaublich inspirierend ist und was uns auch, glaube ich, immer wieder neu anregt, uns mit den Menschen und ihren Ideen zu beschäftigen und was jetzt nicht einfach nur Schnee von gestern ist, sondern uns auch in Zukunft noch beschäftigen und inspirieren wird.
Und jetzt gibt es noch einen kleinen Werbeblock. Und zwar wisst ihr bestimmt alle Bescheid, dass die Libertären Tage in Dresden heute beginnen. Also heute am 15. gehen die bis zum 22. September. Und das ist eine Woche lang, wo es jeden Tag Veranstaltungen, Workshops, Filme, Musik und interessante Diskussionen gibt zu sozialen Kämpfen, zum Thema Anarchismus und natürlich Revolutionen. Und neben der Teilnahme von lokalen Gruppen gibt es eben auch Veranstaltungen mit Gästen aus verschiedenen Teilen der Welt, und die eben andere Perspektiven auch aufzeigen. Und die Libertären Tage treffen dieses Jahr am Wochenende am 19. und bis 22. September auf die Datenspuren. Ihr findet das ganze interessante Programm auf and.notraces.net.